Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Felix Petruschke, ich bin Redakteur im Finanzressort. Aus Düsseldorf zugeschaltet ist mein Kollege Philipp Frohn. Hallo Philipp.
Moin Felix.
Ja, eigentlich hatten wir gehofft, dass das Thema Inflation seinen Höhepunkt überschritten hat. Dass es endlich wieder eine Pause bei den Preisen im Supermarkt, im Fitnessstudio oder im Restaurant gibt. Auch die Finanzmärkte rechneten eigentlich schon länger mit deutlich schwächer werdenden Inflationsraten und hoffen auf mehrere Zinssenkungen der Notenbanken in den nächsten Monaten. Das würde die Konjunktur stützen und besonders Aktienunternehmen Auftrieb verleihen. Aktuell hat sich die Lage aber wieder eingetrübt. In den USA und Europa verharrt die Inflation überraschend auf hohem Niveau. Zugleich nehmen geopolitische Risiken zu. Der Krieg im Nahen Osten droht sich auszuweiten und die Kämpfe im Roten Meer machen die globalen Lieferwege unsicher. Umso gespannter blicken viele Beobachter deshalb auf die weiteren Ausblicke der Notenbanken. Schon in dieser Woche berät sich die Europäische Zentralbank und die Woche darauf auch die amerikanische Zentralbank, die Fed. In dieser Folge sprechen wir deshalb darüber, wie Anleger am besten mit dieser veränderten Situation umgehen, mit welchen Aktien und Anleihen man Inflation ein Schnippchen schlagen kann und wieso man jetzt unbedingt aktiv werden sollte. Ja, Philipp, ich war vorgestern in der Münchner Wirtschaft was essen und habe dann geschaut, was so der Preis für das Wiener Schnitzel so gerade macht. Und da war ich doch ein wenig schockiert, dass 33,80 Euro aufgerufen wurden. Gut, wohlgemerkt in München, relativ zentrale Lage, aber an dem Schnitzel ist jetzt irgendwie noch kein Goldrand dran tatsächlich.
Ja, ich glaube, das ist kein Münchner Phänomen. So die 30-Euro-Schallmauer beim Schnitzel wurde, glaube ich, auch in sehr, sehr vielen anderen Städten beim Schnitzel halt durchbrochen. Und es ist ja nicht nur beim Schnitzel, das merkst du ja bei vielen anderen Lebensmitteln gerade auch. Also wir haben ja in der Börsenwoche den beliebten Dönerpreisindex. Die Älteren werden sich erinnern, also früher konntest du echt noch einen Döner für 2,50 Euro irgendwo am Bahnhof kaufen und dir danach sonstige Lebensmittelvergiftungen wahrscheinlich einholen. Mittlerweile liegt er bei 8 Euro, also du siehst gerade bei Lebensmitteln ist da auf jeden Fall viel passiert und da wird noch mehr passieren, weil die Mehrwertsteuersenkung, die ja durch Corona eingeführt wurde, da wurde es ja auf 7% gesenkt, jetzt zum Jahresbeginn wieder auf 19%. Also es ist zu erwarten, dass der Restaurantbesuch teurer wird und das wirst auch du bei deinen nächsten Schnitzelabenteuern sicherlich merken.
Ja, und nicht nur dort. Ich meine, wir haben jetzt auch steigenden CO2-Preis zum Jahreswechsel bekommen. Tanken wird teurer, Heizen wird teurer, je nachdem, wie die Wohnung ausgestattet ist. Und wir hatten auch heute in dieser Woche ein Interview mit Gabriel Felbermayr in der Wirtschaftswoche, wo er auch gewarnt hat, eben, dass Deutschland aufgrund der Haushaltskrise eben und der damit verbundenen Sparzwänge eben auch, das Risiko steigt, dass die Preise weiter nach oben getrieben werden tatsächlich. Und das klang dann alles nicht mehr ganz so optimistisch wie im vergangenen Herbst, wo man eigentlich gedacht hat, okay, jetzt ist man von dem Höhepunkt Inflation runter und jetzt geht's auch wirklich relativ schnell wieder so Richtung diesen 2%, die EZB ja eigentlich anstrebt.
Ja, also wir waren ja so bei 8% auch gerne mal, nachdem halt der Angriffskrieg auf die Ukraine durch Russland so vor allem die Energiepreise ja nach oben getrieben hat. Also deutlich über der Zielmarke der EZB. In den USA liegt die Zielmarke auch bei 2% und die waren ja auch massiv halt über dieser Rate. Und dann haben die Notenbanken ja ziemlich krass, so krass wie noch nie in der Historie, die Zinsen angehoben. Und das hat ja schon Wirkung gezeigt. Also die Inflation ist ja peu à peu zurückgegangen, aber dann, muss man ja sagen, kam ja spätestens im Dezember der Schock, würde ich sagen.
Ja, die sogenannte letzte Meile ist ja auch gefürchtet, dass es dann am schwierigsten ist, die letzten
Prozent. Wie beim Sport.
Die letzten Prozent rauszukitzeln tatsächlich. Und was wir jetzt in Deutschland gesehen haben im Dezember ist eben, dass die sogenannte Kerninflation, also das ist die Inflation ohne Energie und Lebensmittel, also die relativ schwankungsanfälligen Branchen, eben auch noch bei deutlich über 3% verharrt. Und das hat dann auch viele Analysten jetzt zu denken gegeben, zumal eben auch in den USA die Inflation wieder angestiegen ist. Also dass dieses Phänomen eben doch hartnäckiger ist, als man eigentlich gehofft hat.
In Deutschland ja zuletzt von 3,2% auf 3,7%. Da hat sich, glaube ich, Frau Lagarde was anderes gedacht, als die dann so an der Zinsschraube gedreht haben.
Ja, wobei, also Frau Lagarde ist ja wirklich sehr strikt. Sie hat ja gemeint, wir lassen die Zinsen so lange hoch, bis die Inflation auch wirklich wieder unten ist. Also bislang tut sie sich sehr strikt äußern. Ich glaube, das liegt auch daran, dass man der EZB ja lange vorgeworfen hat, zu spät reagiert zu haben auf die steigenden Preise, das alles unterschätzt zu haben. Und sie hat ja klar gesagt eigentlich, dass die Zinsen so schnell oder erst fallen werden, die Leitzinsen, wenn die Inflation jetzt eben wirklich spürbar zurückgegangen ist. Also vielleicht sind diese Hoffnungen von den Märkten, also wir haben ja vorher die Finanzmärkte schon angesprochen, dass die Leitzinsen jetzt relativ schnell in den nächsten Monaten gesenkt werden, einfach zu optimistisch.
Wir haben es ja gerade schon gesagt, so der Zinserhöhungsrhythmus, den wir in den letzten anderthalb Jahren so gesehen haben, der war ja beispiellos. Also ging es ja wirklich von 0% auf in Europa 4,5%. In den USA sind wir jetzt in der Spanne von so 5,25 bis 5,5%. Und da gab es ja wirklich schon einen großen Hoffnungsschimmer Ende letzten Jahres. Da hat ja der Fed-Chef Jerome Powell gesagt, okay, nächstes Jahr gibt es dann 3 Zinssenkungen, wie auch immer die ausfallen, das hat er offen gelassen. Und damit hat er ja schon das bestärkt, so ein bisschen, was die Märkte in den Vorwochen antizipiert haben. Es kam zu einer großen Jahresendrallye, alle haben gefeiert, hey, die Zinsen gehen runter und das wird super für die Aktienmärkte und die Kurse von so ziemlich allen Aktien stiegen und stiegen dann in der Folge. Ja, aber jetzt muss man vielleicht sagen, war diese Euphorie ein bisschen zu früh, oder? Zumindest in diesem Ausmaß, das wir da gesehen haben.
Ja, die Märkte haben da eben sehr optimistisch sehr viel schon vorweggenommen und eben auch in den Preisen oder in den Aktienkursen natürlich eingepreist. Insofern würde jetzt quasi ein Rückschlag von diesen Erwartungen die Aktienmärkte schon ziemlich belasten, nehme ich an. Und man muss eben auch sagen, die Situation hat sich gegenüber dem Herbst 2023 eben auch verändert und leider eben nicht zum Besseren, sondern wir sprechen jetzt hier vor allem von geopolitischen Risiken, die deutlich zugenommen haben, also noch mehr als ohnehin schon. Also der Krieg im Nahen Osten, eben der Krieg in Palästina, droht sich eben auch auf andere Länder auszuweiten, leider. Und dann noch eben die Situation im Roten Meer, wo eben auch die Rebellen den Schiffsverkehr jetzt langsam unter Feuer nehmen tatsächlich. Und das konnte eben auch wieder die Transportkosten in die Höhe treiben. Also zum Beispiel die Kosten für einen Schiffscontainer sind jetzt vielleicht zum Herbst 2023 fast schon wieder verdreifacht. Also das wird sich dann eben auch auf lange Sicht wahrscheinlich auf die Inflationsrate wieder bemerkbar machen.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche, und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Sei es für Ihr Geld, Ihre Immobilien, für Ihre Karriere oder für das eigene Unternehmen. Wir begleiten Sie beim nächsten Schritt und wir denken an den nächsten Schritt. Für unsere journalistische Arbeit wurden wir jetzt sogar mit dem European Publishing Award ausgezeichnet, als Magazin des Jahres, und das wollen wir mit Ihnen feiern. Auf vivo.de/ausgezeichnet können Sie jetzt 3 Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie.
Also darauf hatten ja alle spekuliert, dass jetzt auf jeden Fall die Zinsen sinken. Aber so ganz ausgemacht ist es nicht. Es gibt immer noch das Restrisiko und dafür, zumindest deuten Sie darauf hin, diese neuen Inflationszahlen, die wir haben, dass das große Ganze noch nicht ausgestanden ist. Und ja, wenn man sich mal so die Historie ja auch anschaut, ist das ja auch nicht unbedingt verwunderlich. Also es gab ja in den 70er Jahren ja auch schon mal den Fall, dass die Inflation ziemlich hoch war. Dann gab es kräftige Zinssenkungen durch die Notenbanken, dann ging die Inflation runter. Ja, aber die Folge war, dass das nicht sehr lang anhaltend als war, weil die Zinsen dann wieder ziemlich schnell gelockert wurden. Und dann stieg die Inflation wieder. Also
das ist das Horrorszenario, glaube ich, jetzt von EZB und auch Fed, also dass sie zu früh lockern und die Inflation dann sofort wieder kräftig steigt auf 4-5%. Und dann ist natürlich auch für die Notenbanker selber ist das ein ziemlicher Imageverlust. Also ich glaube, das ist wirklich, was sie vor Augen haben und eben hoffentlich auch aus den vergangenen Jahrzehnten gelernt haben, dass man das sehr, sehr vorsichtig vorgehen muss.
Also dieses higher for longer, also dass die Zinsen doch für längere Zeit hoch bleiben, als die Märkte antizipiert haben, dieses Risiko ist auf jeden Fall da, würde ich sagen. Und ja, wir wollen ja heute darüber auch sprechen, was das letztlich für mich als Anleger bedeutet. Also wie kann ich mich davor wappnen, falls die Inflation dann doch hoch bleibt, vielleicht sogar die Zinsen wieder steigen und auch der Döner natürlich teuer bleibt. Das ist, glaube ich, für viele in Duisburg zumindest das größte Risiko. Und da wollen wir mal so ein bisschen ja auch die verschiedenen Anlageklassen durchspielen und sagen, ja, was bedeutet das jetzt für mich als Anleger? Wo muss ich drauf schauen? Was soll ich jetzt noch tun, um mein Depot für ja eine mögliche Verlängerung der Inflationswelle in Anführungsstrichen zu wappnen?
Spannend ist ja auch, schon eine Nichtentscheidung der Notenbanken hat ja quasi Auswirkungen auf den Aktien- und Anleihenmarkt tatsächlich. Also stimmt, auch wenn sie nichts tun, werden Erwartungen enttäuscht oder erfüllt und deswegen reagieren die wirklich sehr, sehr schnell auch zum Teil. Deswegen gilt es eben jetzt auch für Anleger tatsächlich kurzfristig zu handeln und von dieser Situation irgendwie das Beste draus zu machen.
Mhm. Gehen wir doch mal die verschiedenen Anlageklassen durch. Ich glaube, so was halt für viele total wichtig geworden ist so im letzten Jahr, ist halt das Thema Tagesgeld. Ich glaube, das kann man nicht von der Hand weisen. Das sehen wir auch, wenn wir einen Artikel mal zum Thema Tagesgeld machen. Die Dinger gehen ja immer steil wie sonst was, weil es ja eine unfassbar simple Anlageklasse ist. Und man muss ja auch sagen, ich kriege da wieder tolle Erträge, wenn ich nicht gerade bei so einer Abzockerbank bin, die mir weiterhin nichts zahlt. Also bis 4% sind da auf jeden Fall wieder drin. Nur das wird es halt nicht für alle Zeiten geben. So, jetzt natürlich die Frage, was machen die Notenbanken? Wenn sie jetzt die Zinsen senken, dann sehe ich als Tagesgeldanleger natürlich perspektivisch blöd aus, weil dann die Banken auch natürlich die Zinsen nach unten drücken. Deswegen ist jetzt die Frage, ob ich jetzt dazu übergehen sollte, in Festgeld zu investieren. Felix, was machst denn du?
Ja, ich habe ja schon vor einigen Monaten tatsächlich Festgeld für 2 Jahre angelegt. Da bin ich ja ganz zufrieden, das getan zu haben. Denn wir sehen ja jetzt auch, dass die Angebote für wirklich gutes Festgeld und auch Tagesgeld ja schon deutlich kleiner sind als jetzt noch im letzten Herbst. Also viele Banken haben eigentlich schon genug Geld eingesammelt, müssten da jetzt nicht mehr die Top-Zinsen, Top-Konditionen bieten. Und eigentlich erwarten sie oder haben zumindest erwartet, dass eben die Leitzinsen sinken, weshalb sie dann eben die Angebote eigentlich schon fast vorab zurückgenommen haben. Das heißt, man muss sich jetzt, um wirklich noch gute Angebote zu finden, die auch die Inflation knapp schlagen können, fast schon europaweit umschauen. Denn in Deutschland ist es jetzt relativ schwierig geworden, da viele Banken zu finden.
Aber ich muss jetzt nicht Angst haben von wegen, okay, jetzt, wenn die Zinsen vielleicht doch nicht morgen schon sinken, also ich kann ja trotzdem ins Festgeld rüber wechseln, weil dann habe ich halt einen gewissen Zinssatz, der oft besser ist als viele Tagesgeldangebote oder zumindest mir Sicherheit für mehrere Jahre halt einen gewissen Ertrag halt liefert. Das kann ich mir ja jetzt schon sichern. Und du hast ja auch schon so ein paar Möglichkeiten rausgesucht, um mal so ein paar Größenordnungen zu nennen. Also derzeit sind durchaus so 3,5-4% beim Tagesgeld drin. Für 3 Jahre Laufzeit gibt es zum Beispiel bei der Ford Money Bank aus Köln 3-3,5%. Für 5 Jahre 3,5%. Also man sieht schon, ja, damit kann ich mir für einen längeren Zeitraum tatsächlich recht gute Zinsen sichern. Tatsächlich zum Beispiel die Deutsche Pfandbriefbank, die zahlt dort 3,75% für 10 Jahre. Also da habe ich wirklich 10 Jahre Ruhe und kriege dann diese 3,75%. Da kann mir dann erstmal egal sein, was die Notenbanker machen. Also
wobei 10 Jahre schon ein sehr langer Zeitraum sind, da muss man wirklich sicher sein, dass man dieses Geld eben wirklich nicht braucht. Also sonst ist es sehr unangenehm, wenn man plötzlich merkt, genau. Ja, ich kann mir den Schnitzel oder den Döner nicht mehr leisten. Das ist dann sehr unschön.
Richtig. Wobei, ne, über 10 Jahre 3,75%, ich würde sagen, da gibt es durchaus Schlechteres.
Auf jeden Fall. Also vor allem eben ohne Risiko. Ich meine, das musst du auch immer im Aktienmarkt erstmal erwirtschaften, kontinuierlich. Deswegen sind das wirklich gute Angebote, die man jetzt zuschlagen sollte tatsächlich. Bin ich dir völlig deiner Meinung.
Interessant ist ja auch der Anleihemarkt, der ja tatsächlich deutlich, deutlich größer ist als der Aktienmarkt, was ja viele nicht wissen. Wahrscheinlich, weil der Anleihemarkt für viele Privatinvestoren nicht so leicht zugänglich ist. Und normalerweise ist ja der Anleihemarkt ziemlich träge, muss man sagen. Also da passiert ja eigentlich nicht so viel, außer es ist mal wirklich geldpolitisch was los. Und das war ja in der letzten Zeit auf jeden Fall.
Ja, ich denke, das Image von irgendwie langweilig und stabil hat der Anleihenmarkt jetzt in den letzten Monaten abgeschüttelt.
Fast so volatil wie Bitcoin.
Ja, da sind ja auch ein paar Anleger auf die Schnauze geflogen, muss man sagen, weil sie es nicht ganz geschnallt haben, wie es läuft und warum jetzt quasi die älteren Anleihen nichts mehr wert sind. Deswegen war da sehr, sehr viel Musik im Spiel. Und wenn man jetzt auf den Anleihenmarkt blickt, muss man sagen, bei Staatsanleihen, was ja eigentlich das einfachste handelbare Modell ist bei Anleihen, da haben jetzt die Anleger eigentlich den besten Einstiegszeitpunkt verpasst.
Inwiefern? Also
schauen wir uns mal US-Staatsanleihen an. Da gab es im Oktober 2023 mehr als 5% Zinsen auf eine Anleihe. Das heißt, hast du wirklich die Inflation deutlich...
Du meinst Rendite. So, der Coupon kann ja trotzdem... Also vielleicht sollen wir echt mal klären, wie so eine Anleihe erstmal funktioniert, weil du hast ja gerade schon gesagt, das ist für viele halt maximal kompliziert. Also im Prinzip ist ja eine Anleihe so eine Art Kredit, kann man sagen, den ich einem Unternehmen oder einem Staat halt gebe und der zahlt mir einen Zinscoupon. Also ne, zum Beispiel 1%, 2%, 5%, je nachdem, wie halt das aktuelle Zinsniveau ist. So, jetzt kann ich natürlich diese Anleihe aber auch, bevor halt die Frist, sag ich mal, der Darlehenszeitraum in Anführungsstrichen abläuft, wieder an der Börse verkaufen. So, es gibt immer einen Kurs, der ist 100%. So, und wenn jetzt zum Beispiel die Zinsen sinken, die es am Markt gibt, dann wird ja meine alte Anleihe, die ja einen höheren Zinscoupon abwirft, dann für Anleger attraktiver. Genau, sie wird mehr wert. Dementsprechend kann ich da Kursgewinne theoretisch machen. So, wenn jetzt aber die Zinsen nach oben gehen und meine alte Anleihe weniger abwirft, dann wird sie unattraktiver, der Kurs geht nach unten. Das haben wir halt in den letzten Jahren halt ziemlich gesehen, als die Notenbank mit der Zinswende begonnen haben. Dann wurden halt alte Anleihen maximal abgestraft. Das Gute ist, ich könnte es als Anleger aussitzen und sagen, okay, ich kriege trotzdem hier meinen Zinscoupon, gut ist. Ich mache dann keinen Verlust, außer halt einen Kursverlust, den ich aber nicht realisieren muss. So, jetzt halt das Ding, die Zinsen sind halt krass gestiegen. Im Umkehrschluss sind halt die Kurse von alten Anleihen nach unten gegangen und dann sind dann die Renditen gestiegen. Das ist halt so der Mechanismus, wie Anleihen funktionieren. Das heißt also, ich konnte als Neuinvestor mit alten Anleihen tatsächlich viel Geld machen. Und wie du gerade beschrieben hast, da waren dann halt für US-Anleihen zum Beispiel 5% drin. Waren wohlgemerkt,
ja. Sieht man auch bei Bundesanleihen, zum Beispiel, die jetzt auf 10 Jahre laufen, kriegt man aktuell eine Rendite von 2,2%. Im September waren es eben noch 3%. Kann sich jetzt jeder ausrechnen, was das bedeutet, wenn die Inflation eben höher bleibt als 3%. Kann man zwar die Verluste minimieren vom Kaufkraftverlust, aber es ist halt deutlich unattraktiver als jetzt im Herbst. Also auch der Anleihenmarkt hat eben diese Zinssenkungen, die erwarteten Zinssenkungen der Notenmarken eigentlich schon vorweggenommen und hat so einen Peak eigentlich schon überschritten.
So, jetzt die Frage, was mache ich da als Anleger natürlich? Ne? Also jetzt, ich habe diesen Zenit erstmal überschritten, aber wenn ich jetzt glaube, okay, vielleicht werden die Zinsen für einen längeren Zeitraum so bleiben, vielleicht steigen sie auch nochmal, was soll ich da denn jetzt tun? Was tut der Kollege Petruschke?
Abwarten tatsächlich in dem Fall. Ist das eine blöde Antwort? Oder sich eben bei Staatsanleihen umzuschauen, bei Unternehmensanleihen umzuschauen. Denn da gibt es noch deutlich attraktivere Renditen, wenn man sich eben ein wenig informiert und mit dem Markt scannt. Und das haben wir ein wenig getan, Philipp. Wir haben zum Beispiel die Volkswagen-Anleihe entdeckt, die für eine mittlere Laufzeit, also
Volkswagen Leasing ist das doch, oder?
Volkswagen Leasing, ja, völlig richtig, danke. Die bietet aktuell eine Rendite von zumindest 3,6%. Damit würde ich jetzt aktuell die Inflation zumindest ausgleichen. Und für einen sehr kurz laufenden US-Staatsbond sind sogar 4,8% drin. Da hast du halt immer nämlich das Währungsrisiko, also wie sich Dollar im Vergleich zu Euro entwickeln. Und ich glaube, das ist deine Lieblingsmöglichkeit. Philipp, ist auch nochmal zurück zu Staatsanleihen. Rumänien bietet eigentlich aktuell ganz interessante Chancen.
Ja, warum Lieblingsanleihe? Also,
ich dachte, du hast ja auch investiert in Rumänien.
Ne? Ja, tatsächlich habe ich Rumänien Geld geliehen. Rumänien hat ja so das Schmuddel-Image, was es immer hatte, echt verloren, würde ich sagen. Also viele haben immer gesagt, oh, ganz unten beim Investment Grade. Mittlerweile stufen die Notenbanken Rumänien, was die Zahlungsfähigkeit angeht, deutlich besser ein als noch vor ein paar Jahren. Und Rumänien wird auch vom Wiederaufbau der Ukraine, wenn denn dieser schreckliche Krieg dann mal vorbei ist, durchaus profitieren. Also ist auf jeden Fall, finde ich, ein immer solider werdenderer Schuldner, der auch wirklich super Erträge halt abwirft. Also wenn ich jetzt halt Rumänien für 6 Jahre Geld leihe, kriege ich 5,2% Rendite im Jahr. Also ich habe mir über die Weihnachtsfeiertage so bisschen was in Rumänien Anleihen tatsächlich gesteckt und hoffe auf diesen kleinen Booster. Man muss natürlich sagen, also wenn ich jetzt neu am Anleihemarkt bin und mir die erste Anleihe kaufe, ist Rumänien vielleicht nicht gerade so der erste Schritt, weil es da immer noch, also je höher die Rendite, desto höher tendenziell das Risiko natürlich. Aber es ist auf jeden Fall eine Überlegung wert, würde ich sagen.
Also kurze Zusammenfassung von diesem Thema vielleicht, also der optimale Zeitpunkt haben vielleicht als Anleger verpasst. Trotzdem gibt es, wenn man nämlich sucht, immer noch sehr attraktive Möglichkeiten bei Anleihen, wie du sagst, Rumänien. Kann eben sein, dass da die Risiken jetzt ein wenig höher sind, als jetzt zum Beispiel bei US-Staatsbonds. Das muss man im Blick behalten tatsächlich. Trotzdem ist jetzt kein Grund, gar nichts zu tun oder nur zu hoffen, dass sie vielleicht doch wieder nach oben gehen. Das ist dann eben Spekulation und das ist jetzt wirklich eine Sache, die man ganz, ganz schwer einschätzen kann. Also ich würde es als unwahrscheinlich erachten, dass die Renditen jetzt wieder so hoch gehen wie im September, Oktober tatsächlich. Da müsste jetzt relativ viel schief laufen. Kann aber sein, dass noch so irgendwie 0,2 bis 0,5% Rendite mehr möglich sind in den nächsten Wochen.
Und man muss sich auch immer fragen, ja, schmeißt mich das jetzt so weit nach vorne, in Anführungsstrichen. Also, ja. Ne, wenn ich bei einer soliden Anleihe, meine 3,5-4%, wie auch immer, für die nächsten 3-4 Jahre bekomme, ja, dann so what, dann mache ich das doch vielleicht. Ne? Also es ist vielleicht nicht so der große Renditebooster, den sich viele erhoffen, aber ganz ehrlich, das sollen Anleihen ja auch nicht sein. Anleihen sind ein Bestandteil des Depots, das ein bisschen Stabilität reinbringen soll, schöne Erträge bringt, aber so die große Renditehoffnung ist darin nicht zu finden. Und dafür sind 3,5% doch super. Also damit kann ich doch wirklich auch zufrieden sein, auch wenn ich vielleicht dann 0,5 Prozentpunkte weniger kriege, als wenn ich vor einem halben Jahr eingestiegen wäre.
Ja, Stichpunkt große Renditehoffnungen, Philipp. Jetzt kommen wir noch zu anderen Asset-Klassen tatsächlich. Deinem Lieblingsthema natürlich erstmal.
Alles ist immer mein Lieblingsthema. Die ganzen
komischen
Sachen, Rumänien, Bitcoin, was kommt als nächstes?
Ja, du bist der Zocker von uns beiden. Ja,
danke.
So, also jetzt Krypto, also allen voran Bitcoin, hatten wir im letzten Podcast besprochen, dass da eine ziemliche Rallye stattgefunden hat. Ist jetzt auch ein bisschen die Frage, wie es weitergeht, Philipp, natürlich, und hängt auch zusammen von den Notenbanken tatsächlich, also wie sich die Zinsen entwickeln.
Richtig, letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass ja die US-Börsenaufsicht SEC grünes Licht für diese neuen Bitcoin-ETFs gegeben hat. Und da muss man ja sagen, ja, das war eigentlich so der große Kurstreiber spätestens ab Oktober. Also da ist der Bitcoin ja von 27.000 Dollar auf jetzt um die 42.000, 43.000 Dollar hochgestiegen. Man muss aber auch sagen, es gibt noch andere kursbestimmende Faktoren. Und wie du richtig sagst, dazu gehört natürlich auch die Notenbank. So, wir haben ja gesehen, dass mit der Zinswende, die ja Anfang 2022, also vor 2 Jahren begann, der Bitcoin rapide nach unten gegangen ist. Also von seinem Hoch von knapp 70.000, ja 69.000 Dollar runter auf 15.000 im schlimmsten Fall, ne? Klar, da war auch noch die Pleite von FTX dazwischen und ein paar andere große Dramen in der Kryptowelt, die so dieses Ökosystem mit sich bringt und die mit der Geldpolitik nichts zu tun haben. Aber vor allem lag es halt mit an der Zinswende auch, weil das ist halt so das Ding, spekulative Assets wie eben Kryptowährung, die werden radikal abgestraft, wenn es halt wieder bei anderen sichereren Anleihen solide Erträge gibt. Also nach dem Motto, warum soll ich jetzt in Bitcoin investieren, der keine Zinsen abwirft, wenn ich auch mit einer soliden US-Staatsanleihe oder so meine 4% bekomme? Dann hat der Bitcoin irgendwie für viele Anleger nicht mehr so den Mehrwert, weil der Bitcoin steigt ja erstmal nur in der Hoffnung darauf, dass, naja, es weitere Wertsteigerungen gibt letztlich, ne?
Ganz ähnlich wie bei Gold zum Beispiel. Gold hat ja auch eine ziemliche Rallye hinter sich, ist, glaube ich, um 18% in den letzten Monaten gestiegen und gerade über 2000 US-Dollar die Feinunze, also so hoch wie noch nie tatsächlich. Und auch da sieht man eben, also bei Gold ist es ein wenig anders, muss man vielleicht sagen, weil Gold eben an so einem noch mehr sein Image als Krisenwährung hat. Also
ist ja auch schon ein paar Jahre länger am Markt als der Bitcoin, der ist seit 2009 am Start. Ein
paar Jahrhunderte, muss man wahrscheinlich sogar sagen. Das heißt also, je unsicherer die Weltlage, desto lieber kaufen Anleger und auch ja, institutionelle Anleger, wie zum Beispiel Staaten, eben Gold, um sich abzusichern. Und deswegen muss man sagen, kann man halt den Gold-Hype ein wenig erklären, dass in der Welt gerade sehr chaotisch zugeht. Und wie du sagst eben, Gold hat eben bei hohen Zinsen den Nachteil, keine Dividende, keine Zinsen. Das heißt, du musst darauf setzen, dass es einfach mehr wert wird, genau wie beim Bitcoin.
Okay, und um das jetzt mal auf die Ausgangsfrage zu bringen, was machen die Notenbanken, was heißt das für mich als Krypto- oder Goldanleger? Wie ja gesagt, da sind ja die Grundmechanismen, werfen keine Dividenden ab und keine Zinsen ab und sind dementsprechend ziemlich sensibel, was Zinserhöhungen angeht. Was heißt denn das jetzt?
Naja, also sollten die Notenbanken jetzt die Zinsen rasch senken, ist es tendenziell gut für Krypto und Gold. Sollten sie ja länger als erwartet noch abwarten und die Zinsen hochlassen oder vielleicht sogar noch mal einen Zinsschritt höher gehen müssen, dürften Bitcoin und Gold eigentlich eher leiden.
Ja, also gut, ich meine, Bitcoin sollte man ja eh nur sehr, sehr vorsichtig anfassen. Ich glaube, so eine Goldposition im Depot, wer die hat, der hat die. Das ist halt ein Sicherheitsbaustein und daran würde ich jetzt persönlich nicht rütteln. Und beim Bitcoin, wie gesagt, gibt es ja auch noch andere Faktoren. Stichwort diese ETFs, wo Marktbeobachter zumindest hoffen, dass da viel Geld durch Institutionelle jetzt reinfließt. Das sind dann halt weitere kursstabilisierende Faktoren, sodass die Notenbanken dann nur eine Facette sind. Ist ja bei Anleihen ein bisschen anders, ne? Also da ist ja wirklich der Taktangeber hardcore die Geldpolitik. Natürlich bei einer Unternehmensanleihe auch, wie geht es dem Unternehmen, wenn es kurz vor der Pleite steht, dann sinkt natürlich auch der Kurs und so weiter, aber ja.
So, und zum Schluss natürlich der Klassiker Aktieninvestments. Philipp, haben wir bewusst einen Schluss gestellt, weil es hier ja, tatsächlich noch schwieriger ist, jetzt die Zinssenkungen in der breiten Masse irgendwie einzuordnen. Natürlich ist es so, je niedriger die Leitzinsen, desto besser für Aktien, weil Unternehmen sich billiger Geld leisten können, mehr investieren können, mehr auch an Aktionäre ausschütten können. Trotzdem ist auch hier so, wie viel ist eingepreist, wie viel Hoffnung steckt noch in den Kursen. Da muss man jetzt ein wenig unterscheiden, denke ich, zwischen USA und Europa. Und da haben wir mal den Fokus gelegt, wie sich das Ganze entwickeln könnte.
Und ich glaube, da ist vor allem der Blick halt, was viele interessiert, auf den MSCI World ja besonders wichtig. Und da wissen ja viele Anleger, die sich mal geschaut haben, was für Aktien denn so in diesem diesem ETF stecken. Vor allem halt die großen Tech-Unternehmen drin, die glorreichen sieben, wie man immer so schön sagt. Also Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia und Meta und Tesla natürlich, ne?
Nicht vergessen, ja.
Allesamt Tech-Unternehmen. Jetzt muss man sagen, viele haben natürlich auch eine wirklich solide Basis, einen tollen Cashflow, sind solide aufgestellt, sodass jetzt eine Zinserhöhung von Microsoft zum Beispiel nicht ganz so schlimm ist wie für irgendwelche kleineren Hoffnungswerte. Aber trotzdem ist es halt so das Ding bei gerade Tech-Unternehmen, dass halt Gewinne halt, ja, zukünftige Gewinne abdiskontiert werden. Heißt also, ich muss mir anschauen, wie sind die Zinsen dann. Wenn sie höher sind, muss ich die Gewinne also ins Verhältnis setzen. Und je höher die Zinsen, desto weniger sind die Gewinne also letztlich wert. Also ich muss mir anschauen, ob die Aktienbewertung, die gerade vorliegt, zum dann erwarteten Zinsniveau irgendwie passt.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Riskiere ich zu viel? Das ist die richtige Entscheidung. Bin ich zu spät dran? Machen Sie Clarity AI zur Grundlage Ihrer Anlagenentscheidungen. Verwalten Sie Ihr Portfolio für nachhaltiges Wachstum unter Einhaltung von EU-Taxonomie, Offenlegungsverordnung oder BVI-Kriterien mit der ultimativen Mischung aus leistungsstarker KI und Branchen-Know-how. Reduzieren Sie Risiken und erreichen Sie Ihre Ziele auf der Grundlage von transparenten Fakten, nicht von Meinungen. Clarity AI, die Technologie zu besseren menschlichen Entscheidungen. Besuchen Sie clarity.ai und starten Sie noch heute.
Zeigt aber auch die immense Macht dieser glorreichen Sieben in einem Index wie dem MSCI World. Also da sprechen wir eigentlich von einem Index mit fast 1600 Unternehmen. Und eigentlich hängt der extrem von diesen glorreichen Sieben mittlerweile ab. Also sollte man sich nicht täuschen lassen, von einem gewissen Klumpenrisiko muss man da sprechen. Diese ganze Hype jetzt um künstliche Intelligenz hat ja diese sieben Werte auch extrem getrieben. Also da könnte auch mal in den nächsten Monaten ein kleiner Dämpfer kommen. Wäre dann aber wahrscheinlich auch ein guter Einstiegsmoment für Anleger.
Man darf ja auch nicht vergessen, dass diese ganze KI-Geschichte, die ja alle Unternehmen gerade vorantreiben, maximal kapitalintensiv gerade auch ist. Ne? Also da wird irgendwie was neu hochgezogen, da muss Infrastruktur geschaffen werden. Ich würde behaupten, dass die ganzen KI-Programmierer auch exorbitante Gehälter aufrufen können, die bezahlt werden müssen. So, und wenn dann sich das Finanzierungsumfeld nochmal ändert, dann wird es halt für die Unternehmen nochmal teurer. Und das werden halt auch gerade die kleineren Unternehmen halt merken. Also bei Aktien ist, wenn es wirklich dazu kommt, dass die US-Notenbank vor allem die Zinsen doch länger hochlässt oder zumindest nicht so stark senkt, wie der Markt jetzt antizipiert hat, ja, dann ist da wirklich nochmal mit Kursrücksetzern zu rechnen. Und wenn man sich mal anschaut, ja, was denken denn die Märkte so? Also bei Bloomberg zum Beispiel kannst du ja auch gucken, ist ja so ein Finanzdienstleister. Was schätzen so die Analysten, die Marktbeobachter, wo die Zinsen Ende des Jahres liegen? Und die sagen so, ja, bei 3,8%. Also es wäre ja schon ein spürbarer Rückgang, wenn man sagt, gerade sind wir beim US-Leitzen bei 5,5%.
Aber zeigt einem nicht, dass es eben langsamer geht, als von vielen oft tatsächlich. Also das ist in dann 1,5% Punkte Unterschied, ist die Frage, wie viel von diesen Erleichterungen eben jetzt schon in den aktuellen Kursen stecken aktuell, weil du hast ja angesprochen vorhin schon, dass die Jahresendrally bei in den USA sehr, sehr gut gelaufen ist, in der Hoffnung eben, dass es jetzt bald mit Zinssenkungen kommen. Ob also ein kleiner Zinsschritt da schon ausreicht, um da jetzt noch mehr Feuer, noch mehr Leben reinzubringen, ist vielleicht fraglich.
Das gleiche gilt natürlich auch bei deutschen Werten. Ne? Also hier gibt es ja so diese gleiche Grundgemengelage, hohe Zinsen, blöd für Unternehmen mit hohen Schulden. Und wenn man sich mal anguckt, zum Beispiel eine Telekom oder eine Vonovia, der Bochumer Wohnungskonzern, der einen riesen Schuldenberg hat. Man muss sagen, die kommen mit dem Abbau der Schulden ziemlich gut voran, würde ich sagen. Aber auch für die ist natürlich ziemlich schlecht, wenn die Zinsen für einen längeren Zeitraum hoch bleiben.
Das soll es aber nicht heißen, zumindest zusätzlich zu interpretieren von dir, Philipp, plötzlich völlig hektisch alles zu verkaufen, weil irgendwie alles unsicher ist bei Aktien. Das ist ganz sicher nicht unser Ratschlag, den wir euch mitgeben möchten. Denn also die beste Strategie ist eben immer, sich selbst treu zu bleiben, den Sparplänen festzuhalten, nicht irgendwie jetzt panisch hin und her zu traden, wenn man denkt, ich bin jetzt super schlau und tue jetzt Gewinne mitnehmen. Da kann jetzt in den nächsten Monaten sehr, sehr viel passieren und ich glaube, es ist der bessere Ratschlag, zwar die Probleme oder die Risiken im Blick zu behalten, aber dennoch jetzt nicht irgendwie gleich panisch zu reagieren.
Eben, ich meine, Wenn sogar die großen Marktbeobachter nicht genau wissen, was passiert, dann können wir Kleinanleger das, glaube ich, erst recht nicht. Also man sollte sich halt auf verschiedene Szenarien irgendwie einstellen, zumindest das Bewusstsein dafür haben, was passieren könnte und was das für mein Geld bedeutet. So, aber trotzdem müssen wir nochmal kurz natürlich den Hinweis machen, dass wir hier keine Anlageberatung machen und auch keine Haftung übernehmen können für Entscheidungen, die ihr am Kapitalmarkt trefft.
Ja, und wer sich jetzt noch intensiver mit dem Thema Notenbank, mit den Hintergründen zu den Zinsentscheidungen, zu den Erwartungen in den nächsten Monaten beschäftigen möchte. Dazu haben unsere wunderbaren Kollegen eine tolle Titelgeschichte diese Woche geschrieben. Da könnt ihr das nochmal en Detail nachlesen und nochmal verinnerlichen, weil es war ja schon eine sehr volle Folge dieses Mal von uns. Und könnt ihr nochmal die ganzen Hintergründe wunderbar nachlesen.
Auch mit tollem Nutzwert natürlich, was die einzelnen Anlageklassen betrifft. Also den Artikel, den werden wir euch genau wie die ESINs der besprochenen Wertpapiere unten in den Shownotes verlinken.
Und damit verabschieden wir uns für heute von euch, wünschen euch eine gute Woche und freuen uns auf euch beim nächsten Mal.
Düsseldorf aus Düsseldorf.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.